begrüße Sie zu unserem Mittagsseminar zum Thema E-Learning. Ich werde mich allerdings heute nicht mit E-Learning-Themen im engeren Sinne beschäftigen, sondern mich auf rechtliche Fragen konzentrieren. Sie haben alle hoffentlich hier mein Referat und da finden Sie die wichtigsten Stichworte dazu. Ich werde im Schnellzugstempo zeitbedingt einen Überblick geben über die verschiedenen Aspekte. Es ist mir voll bewusst, dass in dieser kurzen Zeit es nicht möglich ist, sich vertieft mit der Materie zu befassen. Ich werde folglich mich dann am Schluss auf einige wenige Fragen konzentrieren und ich nehme an, dass vor allem auch in der Diskussion Sie sich aktiv beteiligen werden. Meine Referatsübersicht. Ich möchte zuerst einmal das Internet recht grob einordnen. Im engeren Sinne des Wortes gibt es kein eigentliches Internetrecht, sondern es befasst sich im Wesentlichen mit Immaterialgüterrechten, mit geistigen Rechten, Patentrechte, Urheberrechte, Markenschutzrechte etc. Ich werde Ihnen dann einige wichtige Gesetze dazu referieren, insbesondere eben zu diesem sogenannten geistigen Eigentum. Ich werde auf Probleme und Grundsätze im Internetrecht, abgekürzt IR, eingehen. Ich werde einige Regeln zum fairen Internetgebrauch aufzählen, Postulate zur Reform des IR nennen und dann eben schwergewichtig einige Spezialfragen zum Internetrecht. Und für diejenigen, die es interessiert, habe ich am Schluss eine relativ umfangreiche Literaturliste von 2 Dutzend Büchern, die ich weitgehend auch gelesen habe. Und ich kann Ihnen diese Literatur, wenn Sie sich vertieft damit beschäftigen wollen, wirklich sehr empfehlen. Es ist meines Erachtens jedenfalls im deutschsprachigen Raum die relevante Literatur zum Thema. Nun zum nächsten. Einleitung und Einordnung. Wie in jedem Rechtsbereich ist es auch hier so, dass selbstverständlich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen relevant sind. Es gibt das Bonmot, das herrschende Recht ist das Recht der Herrschenden und das gilt selbstverständlich auch für das Internetrecht. Wir haben hier insbesondere 3 Systemebenen, die das Recht, die Technik und die Wirtschaft, die sich gegenseitig überlagern. Dann haben wir die 3 regionalen Ebenen, quasi Raumebenen, national, regional, EU und global. Wir haben schwergewichtig 3 ökonomische Zentren, Europäische Union, die nordamerikanische Freihandelszone und den ASEAN-ostasiatischen Bereich, Südostasien, Japan mit Schwerpunkt. Und wir haben als Juristen 2 besondere Methoden, nämlich das öffentliche und das Privatrecht. Wir haben 4 Hauptinteressen, einerseits aus Sicht der Allgemeinheit, der Urheber, der Vertreiber und der Konsumenten. Je nachdem, wo man steht, legt man die Gewichte anders. Und wir haben prinzipiell auch 4 Architekturen, jetzt im Sinn nicht von Bauingenieurarchitektur, sondern im Sinn von Strukturen, Rechts-, Markt- und Gesellschaftsprinzipien. Das nächste bitte. Die wichtigsten Normen sind, und ich konzentriere mich jetzt auf die hier fettgedruckten, einerseits das revidierte Urheberrechtsgesetz aus dem Jahre 92. Sie finden hier in den Unterlagen auch die genauen Angaben. SR heißt systematisches Register, also mit der Nummer 231.1. Das können Sie finden unter Admin.ch und dann gehen Sie auf die systematische Registersammlung und können das downloaden, wenn Sie es nachschauen wollen. Dann die revidierte Berner Übereinkunft 1971, die sich auch mit diesen Welturheberrechtsabkommen beschäftigt. Und dann jetzt vor allem in den 90er Jahren die WIPO, World Intellectual Property Organization, mit Sitz in Genf, eine Riesenorganisation, und die TRIPS, die Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Die beschäftigen sich insbesondere beispielsweise mit Verwertungsfragen, Patentrecht, Chemie etc. Und was heute auch besonders wichtig ist, sind die Harmonisierungsrichtlinien, insbesondere die neueste der EU aus dem Jahre 2001, die jetzt seit 2003 in praktisch allen Staaten in Kraft ist. Einige weitere Normen wären das Topografiegesetz. Da geht es um die 3-dimensionalen Chips, die sind besonders geregelt eben im Gegensatz zu den zweidimensionalen im Urheberrecht. Patentgesetz ist allen klar. Und dann vor allem auch das europäische Patentübereinkommen. Das Sitz ist ja in München. Ich habe Ihnen hier die www-Adresse angegeben. Dann Markenschutz, Design und Kennzeichnungsrechte. Das wäre so ein ganz grober Überblick über diese Rechte. Ganz generell zur Geltung. Wichtig ist, das ist für Juristen trivial, aber für Nichtjuristen manchmal nicht so im Bewusstsein, dass wir eigentlich alle Gesetze kennen und befolgen sollten. Und folglich auch in diesem Bereich gelten alle diese aufgeführten Normen an sich automatisch. Es ist zwingendes Recht. Das öffentliche Recht ist grundsätzlich zwingend im Gegensatz zum Privatrecht, wo wir Privatautonomie im ZGB OR haben, wo wir uns entscheiden können, ob wir etwas eingehen wollen oder nicht. Nun, diese Normen sind hier Gesetze, Abkommen, Verträge, betreffen also alle urheberrechtlich geschützten Werke. Diese Copyrights, die werden insbesondere oder wurden früher primär für Texte, sind aber heute auch als auf Computerprogramme angewendet. Und die Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts hat diese Softwareprogramme jetzt neu auch als Sachen umdefiniert. Ich finde das grotesk, aber es scheint auch über die Europäische Union möglicherweise Eingang zu finden in die schweizerische Rechtsprechung. Es sind neben diesen Computerprogrammen auch alle verwandten Schutzrechte, diesen Immaterialgüterrechten unterstellt, immaterial, also was nicht materiell ist. Normalerweise beschäftigen wir uns mit Sachen, mit Objekten und eben was nicht materiell ist, die Immaterialgüterrechte. Und dazu gehören unter anderem die verwandten Schutzrechte, Werke von Musik, Akustik, Werke der bildenden Kunst, Grafik etc. Die sind alle auch in diesen verwandten Schutzrechten unterstellt. Nun zu den Problemen in der Internetnutzung. Es ist so, dass wir bekanntlicherweise eine unglaubliche Informationsfülle haben, oft unerwünscht. Ich habe heute mit Hilfe von Martin und Herbert einen Trojaner auf meinem Computer festgestellt, der schon eine Vielzahl von Adressen weitervermittelt hat. Ich hoffe, Sie sind nicht betroffen davon. Es ist also ein Riesenproblem. 64% der E-Mail ist heute Spam. Nun, das muss irgendwie verarbeitet, kontrolliert und möglichst auch verhindert werden. Wir haben zweitens eine ganz generelle Zunahme der Komplexität aller Lebenssachverhalte, insbesondere auch im technologischen Bereich. Und wir haben, obwohl wir formell von einer Wettbewerbsgesellschaft sprechen, faktisch quasi Monopole, also dass einzelne Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft den ganzen Markt weitgehend bestimmen. Und haben wir, obwohl die Juristen grundsätzlich alles national regeln wollen, eine Globalisierung über die Technik, über die Kommunikation, die eben über das Internet mit der sogenannten normativen Kraft des Faktischen auch internationale Rechtsverhältnisse schafft. Und wir haben etwas, und da spreche ich vor allem die Studierenden an, mein Sohn gehört auch dazu, es ist eine Abnahme des Legalitätsbewusstseins festzustellen. Legal, illegal, scheißegal, gilt für einige Leute. Man kümmert sich einen feuchten Dreck drum, Hauptsache ist, es funktioniert. Nun, das hängt sicher auch mit den fehlenden Kontrollen zusammen. Vor allem staatliche Kontrollen fehlen in diesem Bereich weitgehend. Internet ist für viele Leute im doppelten Sinne des Wortes eine Blackbox. Ist auch über Internetkriminalität, als früherer Untersuchungsrichter hatte ich auch damit zu tun, ein zunehmendes Problem. Und es fehlen heute auch weitgehend fundierte Statistiken zum Gebrauch des Internetrechts. Nun komme ich zum nächsten, zum Schutz vor Rechtsverletzungen. Das ist ja etwas, das Juristen insbesondere beschäftigt. Rechtsnormen sind eine Art Spielregeln in einem bestimmten Feld und bei Regelverstößen gibt es Sanktionen und man sollte sich eben auch davor schützen können. Wie in jedem Bereich ist es auch so, in einer freiheitlich-demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaft so, dass wir grundsätzlich selbstverantwortlich sind. Wir haben für unser Tun die Verantwortung zu übernehmen. Wir haben auch rechtlich die Haftung dafür zu tragen. Das ist das im Haftungsrecht, im Privatrecht und im öffentlichen Recht detailliert geregelt mit Schadenersatzforderungen, die in Europa in der Regel immer noch tief sind. In Amerika sind sie weitgehend übersetzt, in Europa und der Schweiz sind sie weitgehend zu tief. Das würde sicherlich auch rein finanziell eine Auswirkung haben auf das Verhalten. Zum nächsten Bereich Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Im Unterschied zum amerikanischen Recht, wo Copyrights primär Verwertungsrechte sind, rein materiell und grundsätzlich an den Arbeitgeber übergehen, ist in Europa das Persönlichkeitsurheberrecht zentral, das droit d'auteur, das kann nicht, droit moral kann nicht aufgegeben werden und ist auch an unserer Schule geschützt. Dann gibt es eine weitere Methode, über Wettbewerbsrecht, Wettbewerbsverstöße zu sanktionieren, über das Strafrecht. Beispielsweise ist Ihnen allen bekannt, dass es eine Vielzahl von Hackern oder heute müsste man sagen Crackern gibt, die böswillig zerstören. Es gibt aber auch ganz gezielt Wirtschaftskriminelle, die über Telebanking und andere Methoden massiv Millionenbeträge umleiten. An der Börse kann ein einziger Klick wenige Millionen ausmachen, je nachdem, wo das Geld dann verbucht wird, virtuell. Ganz generell ist das Problem im Immaterialgüterrecht eben, dass wir es mit einer Art zweiten Stufe von Realität, nicht mit unmittelbaren Realitäten zu tun haben. Es sind oft Virtualitäten, die wir nicht so wahrnehmen und sie sind vor allem auch national und international noch weitgehend zu wenig oder nicht harmonisiert. Da spielt jetzt auch das Völkerrecht mit, das langsam versucht, etwas effektivere globale Sanktionen zu treffen. Nun, es gibt schon eine Vielzahl von Regeln für einen fairen Gebrauch. Etwas vom Wichtigsten, das ist eine moralisch-ethische Norm, ist nach meiner Meinung der kategorische Imperativ von Kant. Dass man sich grundsätzlich, vereinfacht gesagt, so verhalten soll anderen gegenüber, wie man möchte, dass diese auch mich selbst behandeln. Wenn man das zum Grundsatz macht, auch im Internetrecht, wäre schon sehr, sehr viel geholfen. Dann ein weiteres fundamentales Prinzip, das wir in ZGB 2 kennen, Treu und Glauben. Man soll den anderen nicht über den Tisch ziehen, sondern anständig mit jemandem umgehen und eben auch über Internet entsprechend gerechte, transparente Verfahren praktizieren. Beispielsweise kann man das in der Internet-Netiquette auch nachlesen. Das kennen Sie alle. Es wäre nur schon viel geholfen, wenn man hier klar trennt zwischen persönlichen, geschäftlichen oder öffentlichen Daten und wenn man auch korrekte, überprüfbare Adressen hat oder hätte. Das ist ja vor allem bei Spam so ein Problem. Und ganz generell auch einen verantwortungsbewussten Informationsaustausch pflegt. Postulate zur Reform des Internetrechts. Es gilt, das ist mal im Moment etwas vom aktuellsten, Spams zu verhindern. Es gilt aber meines Erachtens auch, und das ist eine rechtspolitische, gesinnungsethische Forderung, die ursprüngliche Idee des Internets, nämlich eine öffentliche Wissensgemeinde zu sein, eine Public Domain zurückzugewinnen. Und das wäre etwas, wo wir große Anstrengungen machen müssen. Es geht um regionale, internationale Harmonisierung, um staatliche Kontrollen, auch um Demokratisierung. Das Ganze ist ja heute privat geregelt und nur ganz schwach staatlich überwacht. Und es geht darum, dass wir, das hängt auch wieder mit dem Bewusstsein zusammen, das vom deutschen Bundesverfassungsgericht vor Jahren sanktionierte informationelle Selbstbestimmungsrecht auch in der Praxis umsetzen. Das heißt, dass wir uns bewusst sind, letztlich können wir allein über unsere höchstpersönlichen Daten verfügen und es darf nur mit unserer Zustimmung darüber verfügt werden. Und etwas wiederum, das dann damit zusammenhängt, ist der entsprechende Datenschutz, der in der Schweiz relativ weit ausgebaut ist. Für viele ist er zu weit, für andere zu wenig. Und die Frage der Kausalhaftung. Wenn wir Schäden verursachen, müssen wir normalerweise das beweisen, dass ein anderer uns geschädigt hat. Es gibt aber ein anderes Prinzip, also das wäre die Verschuldenshaftung, die sogenannte Kausalhaftung, dass man einfach, wenn ein Fakt gesetzt ist, kausal, dass man dann auch verschuldensunabhängig haften sollte. Wenn man diese Kausalhaftung eben auch im Internetrecht einführen würde und die Beweislast entsprechend umkehren würde, könnte man sehr, sehr viel erreichen. Und ein weiterer ganz fundamentaler Punkt juristisch, der den meisten nicht bewusst ist, ist die sogenannte Erschöpfungsproblematik für proprietäre Software. Das heißt Folgendes: Wenn Sie ein Buch kaufen, dann haben Sie damit die Rechte an diesem Buch erworben. Sie können grundsätzlich tun und machen, was Sie wollen damit. Im Softwarebereich ist das nicht so. Da behält der Rechteinhaber grundsätzlich alle Rechte. Es ist also, seine Rechte sind nicht erschöpft. Er hat weiter quasi virtuell die Hand über diesem geistigen Eigentum. Und die verkaufte Software sollte eben eigentlich auch hier diese Rechte erschöpfen. Wenn wir etwas schon kaufen, dann sollte man grundsätzlich auch damit tun und lassen können, was man will. Aber das ist nicht so. Und jetzt komme ich zu einigen Spezialfragen, die ich noch ein bisschen vertiefter behandeln möchte. Das wären einerseits die Urheberrechte, was sie beinhalten, dann was man alles so kopieren darf oder eben nicht, was die Rechte von angestellten Urhebern sind, wie man allenfalls bei Urheberverletzungen klagen kann und noch zur generellen Thematik Eigentum und Information. Wenn Sie das, was Sie eben gehört haben, sich so überlegen, dann stellt sich gleich die Frage, ja, ist eigentlich faktisch das Urheberrecht ein Kopierverbot? Grundsätzlich ja. Wir sind in den meisten Bereichen nicht berechtigt zu kopieren. Die Urheber haben grundsätzliche, ausschließende Exklusivrechte oder die Rechteinhaber, die sie abtreten. Und damit ist schon ein Grundproblem angezeigt, nämlich das von Information und Eigentum, auf das ich später noch zu sprechen komme. Rechte sollen ja irgendwie in einer wirtschaftlichen Gesellschaft auch verwertet werden. Und diese allgemeinen Verwertungsrechte, die bleiben, wie gesagt, grundsätzlich bei den Urheberrechtsinhabern. Das ist vor allem im amerikanischen Recht so, ich habe das bereits erwähnt, dort entsteht nicht einmal ein droit moral, ein Urheberpersönlichkeitsrecht, und die haben jetzt auch wieder kürzlich Ende der 90er Jahre die Urheberrechtsfristen nochmals um 25 Jahre verlängert. Bei uns ist es ja nach dem Tod des Urhebers 70 Jahre, das allein ist schon sehr lang, und in Amerika ist die Disney-Gesetzgebung auf faktisch 100 Jahre, das ist also drei Generationen, das ist unglaublich. Dann haben wir das sogenannte Veröffentlichungsrecht, das der Urheber besitzt, allenfalls Senderecht für Fernseh- und Radioanstalten. Wir haben das Recht der Wahrnehmbarmachung, auf das ich hier nicht speziell eingehen kann. Und vor allem eben das sogenannte Vervielfältigungsrecht, das Copyright, das prinzipiell beim Urheber bleibt, auch die Änderungs- und Bearbeitungsrechte. Und wir haben die verwandten Schutzrechte bei Interpreten, die ebenfalls diese Rechte geltend machen können, sei es nun direkt oder über das Internet. Nächste Folie bitte. Nun, was darf ich wofür kopieren? Die geistigen Urheberrechte waren ursprünglich nicht für Computer bestimmt. Also diese Rechte sind ja zum Teil zu Beginn des Jahrhunderts, beziehungsweise dann in den 50er, 60er Jahren entstanden, und erst in den 70er Jahren, langsam ist man sich dann bewusst geworden, dass das mit Computersoftwareprogramm auch Probleme oder Chancen geben könnten. Und deshalb hat man ganz spezielle Regelungen für Computerprogramme aufgestellt, und die Computersoftwareprogramme sind heute auch in allen mir bekannten Urheberrechtsgesetzen speziell geregelt. Was man darf, das wissen Sie. Man darf Sicherungskopien auf dem eigenen Rechner erstellen, und man darf insbesondere zum Eigengebrauch, das heißt im privaten Kreis, aber auch im Schulunterricht und zur internen Dokumentation, sei es in Geschäften oder Amtsstellen und Information, Speicherungen vornehmen, Kopien machen und man darf Zitate zur Veranschaulichung verwerten und für den Journalismus, man darf auch über aktuelle Ereignisse Bericht erstatten. Das ist das, was man grundsätzlich darf. Alles andere dürfte man eigentlich nicht. Nun, ein weiteres Problem, die Rechte angestellter Urheber. Einige von Ihnen sind vielleicht in der Forschung tätig oder werden später einmal in der Forschung tätig sein. Und da hängt es ganz entscheidend davon ab, wie nun der Schutzumfang eines Werkes aussieht. Ganz generell kann man dazu folgende Regel aufstellen. Je näher, je persönlicher die Beziehung zwischen Urheber und seinem geistigen Werk ist, je individueller, origineller es ist, desto enger sind seine Rechte bzw. desto weiter weg. Im Privatrecht hat man die Regel in OR 322 geregelt, dass grundsätzlich, und da ist das schweizerische Recht sehr viel arbeitgeberfreundlicher wie beispielsweise das deutsche oder EU-Recht, dass Sie als angestellte Person als Urheber prinzipiell Ihre Rechte abtreten müssen an den Arbeitgeber. Man kann da noch vertraglich spezielle Regelungen treffen, aber das ist der Grundsatz. Im öffentlichen Recht ist das zwar grundsätzlich gleich, aber es ist doch weitgehend eingeschränkt in eidgenössischen kantonalen Reglementen und Verträgen. Es braucht grundsätzlich die Zustimmung zur Abtretung, es gibt auch Entschädigungsregelungen. Und an der ZHW ist es beispielsweise so, dass wir hier eine sehr gute Weisung des Prorektors Forschung und Entwicklung vom Juni 2003 haben, die man nachlesen kann unter dem Leitfaden zum Wissens- und Technologietransfer. Und dort steht, dass die Urheber- und Verwertungsrechte bei den Urhebern bleiben, soweit nichts anderes abgemacht ist. Also wenn man eine einigermaßen starke Verhandlungsposition hat, bleiben somit bei uns die Urheberrechte grundsätzlich bei den geistigen Urhebern. Wenn es Probleme gibt, Urheberrechtsverletzungsklagen, das nur ganz kurz, dann gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Nach Urheberrechtsgesetz Artikel 62 kann man Leistungsklagen, also etwas soll unterlassen, beseitigt werden oder soll eine Auskunft erteilt werden. Und was zentral ist, man kann selbstverständlich eben auch auf Schadenersatz und Genugtuung klagen, allerdings sind die Summen heute immer noch bescheiden. Und man kann zum Beispiel, das gilt im Domainrecht oder anderswo, auf Feststellung klagen. Das ist meine Domain, also Berner Oberland zum Beispiel, dem Tourismusorganisation Berner Oberland und nicht irgendeiner privaten Organisation gehört. Nun noch zum Schluss einige etwas rechtspolitische und vielleicht auch rechtsphilosophische Fragen. Ich habe vor 30 Jahren eine Dissertation geschrieben über Bodenreformkonzeptionen, wo ich mich an der ETH Zürich als Assistent auch mit dieser Thematik beschäftigt habe, damals allerdings mit dem materiellen Recht, also nicht mit immateriellen geistigen Eigentum. Und damals war es noch so, dass die Eigentumsgarantie nicht in der Verfassung verankert war, also wurde erst 1969 in die Verfassung aufgenommen. Man hat dann über die Rechtsprechung diese Grundrechte verankert und die sind heute in der revidierten Bundesverfassung des Jahres 2000, also 1999-2000 in Kraft getreten, in den Artikel 26 verankert. Für Nichtjuristen, Sie finden die relevante Kurzdefinition zum Eigentum in Artikel 641 des Zivilgesetzbuches. Was nun aber entscheidend ist, und das ist eine nach wie vor ganz zentral umstrittene Frage. Gilt geistiges Eigentum als juristisches Eigentum? Und je nachdem, wie man das definiert, das hängt von dieser Definitionsmacht ab, in der Rechtsgüterabwägung bei Juristen kommt es immer wieder darauf an, wie man etwas definiert, um es nachher auch anzuwenden, so oder so. Nach der herrschenden Lehrmeinung ist es kein eigentliches, kein strenges Eigentum, sondern es ist nur kein sachlogisches Eigentum, es ist eine eigentumsmäßige Zuordnung. In der europäischen Rechtsprechung heißt es allerdings heute explizit, geistiges Eigentum sei zu schützen. Es wird aber nicht gleichgesetzt wie normales Eigentum. Und damit kommen wir eigentlich zum Schluss und zur Schlussfrage, die Sie alle immer wieder auch interessieren wird. Und das ist das Abwägen zwischen zwei fundamentalen Lebens- und Rechtsprinzipien. Wir haben auf der einen Seite eine Habensordnung, die mit Sicherheit, mit Eigentumsansprüchen sich versucht, materiell besser zu stellen, abzusichern. Und wir haben auf der anderen Seite eine Seins-, eine Lebenssicht, eine Freiheits-, eine Informationssicht. Und je nachdem, wie man diese beiden Rechtsgüter abwägt und gewichtet, gibt es eine andere Entscheidung, und diese Entscheidung ist offen, und wir können mit guten Beiträgen dazu beitragen, dass aus meiner Sicht eher die Seite der Informationsfreiheit gewinnen sollte. Ich danke Ihnen.
Es folgt nun noch die Beantwortung einiger Zuschauerfragen. Zuerst zum Thema Kopierschutz auf CDs.
Es überlagern sich hier zwei Rechtsebenen, das öffentliche und das Privatrecht. Sie sind juristisch frei, mit mir als Microsoft einen Vertrag einzugehen, die Lizenzbedingungen zu akzeptieren oder nicht. Wenn Sie es machen, wie in einem Privatvertrag, dann haben Sie sich an sich daran zu halten. Es ist aber auch so, dass in unserer Bundesverfassung steht, alle Menschen sind gleich. Aber es gibt bekanntlicherweise Schweine, die gleicher sind als andere. Und es gibt vor allem Frauen, die für die gleiche Arbeit angestellt sind und ein Drittel oder ein Viertel weniger verdienen wie Männer. Also eigentlich ist es ein Verstoß gegen dieses Informationsfreiheitsprinzip, weil Information grundsätzlich frei sein sollte, aber es ist über die marktwirtschaftliche, vertragsrechtliche Regelung so eingeschränkt, und es ist heute noch umstritten und wird sicher auch die europäischen Gerichte beschäftigen, ob diese Digital Right Management Act, die diese Kontrollen ausbauen wollen, der Verfassung entsprechen oder nicht, meines Erachtens nicht.
Es folgen einige Ausführungen zum Thema GNU.
Das ist eine Frage der Entwicklung auch im Lizenzrecht, Lizenzvertragsrecht. Ich habe in meinem letzten Sabbatical in Berlin bei einem der hervorragendsten deutschen Lizenzvertragsrechtler ein Seminar besucht, und der hat ein so dickes Buch darüber geschrieben. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viel im Detail zu sagen, dass ich jetzt nicht einfach so schnell zusammenfassen kann. Aber faktisch gesehen ist es auch hier eine Frage der Rechtsmacht, der Verhandlungsposition, ob man das durchsetzen kann oder nicht. All das, was ich Ihnen vorgetragen habe, sind nicht formal, logisch, mathematisch, naturwissenschaftliche Schlussfolgerungen, die das 1 und 1 2 gibt, sondern bei den Juristen gibt es je nachdem 3 oder 4, unter Umständen auch 0.
Ist das Kopieren von digitalen oder Printmedien für den Unterricht auch auf absehbare Zeit zulässig?
Das wird zurzeit ausgefochten, aber in der Schweiz ist es zulässig. Ich habe 1970 an der ETH als Assistent mitgearbeitet an den landesplanerischen Leitbildern und Prognosen für das Jahr 2000. Und damals hat man von 10 Millionen gesprochen, in 30 Jahren absehbar. Was ist absehbar? Ich weiß es nicht. Also ich halte im Moment die Tendenz, die Markttendenz für dominant, aber es regt sich ein Widerstand von Informationsfachleuten, von freiheitlich denkenden BürgerInnen, von Juristen, die sagen, man sollte die Freiheitsrechte stärker gewichten. Aber in der europäischen Richtlinie ist der Grundsatzentscheid zugunsten der Rechteinhaber gefällt und nicht der Konsumenten.
Ist die General Public License, kurz GPL, gesichert?
Die ist im Moment gesichert und sie ist sogar im Ausbau. Also ich bin überzeugt, dass das eine ganz wesentliche Alternative wäre und ist. Und über Linux, ich hoffe, Sie als Fachleute werden das auch vermehrt benutzen, wird sich diese Anti-Microsoft-Welt hoffentlich auch langsam verfestigen. Das ist noch so ein Rettungsanker.
Wenn man als Freelancer eine Software programmiert, hat man dann noch irgendwelche Rechte daran?
Prinzipiell ist es so, dass Sie je nach Vertrag, den Sie abschließen, auch es gibt einen neuen Literatur zu Softwareverträgen, wo Sie das ganz detailliert nachlesen können, wiederum nach Ihrer Verhandlungsposition das durchsetzen können oder nicht, tendenziell oder ich muss so sagen, rein statistisch sind die Mehrheit der Verträge arbeitgeberfreundlich geregelt. Der Beauftragte sagt, ich zahle Ihnen einen guten Lohn, aber die Rechte gehen an mich, fertig. Sind Sie einverstanden oder nicht?
Darf man einen Buchartikel für die Klasse kopieren, ohne den Autor um Erlaubnis zu fragen?
Also nach der schweizerischen Rechtsprechung, wenn ich das ganze Buch, wenn auch größere Abschnitte, aber klar mit Quellenangabe, für nicht kommerzielle schulische Zwecke, dürfen Sie das kopieren. Das ist zulässig. Das gilt auch für Texte aus dem Internet. Und dort ist es sowieso noch evidenter, weil es gibt ja so etwas wie ein konkludente Vertragsschließung, also stillschweigend. Wenn Sie etwas ins Internet geben, dann geben Sie damit faktisch eigentlich auch das Recht zur Nutzung. Und wenn Sie das nochmals nicht kommerziell weiterverwerten, ist das grundsätzlich zulässig. Ja. Und dann gilt noch etwas weiteres, ein ganz trivialer Grundsatz, den ich seit 20 Jahren immer wieder erzähle. Wo kein Kläger, da kein Richter. Also ist einfach die normative Kraft des Faktischen. Es ist so, dass ja in dieser Regelung, also das sage ich jetzt nicht als Jurist, sondern einfach als Person, wenn etwas gemacht wird und niemand sich daran stört, dann wird das einfach akzeptiert.
Wie sieht die Sache bei bezahlten Angeboten der Schule, also zum Beispiel Nachdiplomkursen und so weiter, aus?
Dort wäre es anders. Dort wäre es zustimmungsbedürftig. Und wenn beispielsweise Sie spezielle Zeichnungen verwenden, Grafiken etc., die urheberrechtlich geschützt sind, dann brauchen Sie, um das weiterzuverwenden, auch die Zustimmung des Urhebers. Für solche Dinge schon. Aber gewöhnliche Texte, die sind frei zu kopieren.
Der Hersteller einer kopiergeschützten CD manipuliert die darauf enthaltenen Daten dermaßen, dass sie sich durch Kopieren in einen Virus verwandeln. Ist dies zulässig?
Ich würde das ganz klar als nach schweizerischem Recht rechtswidrig bezeichnen. Das ist ein Eingriff in unsere Persönlichkeitssphäre, in unsere persönlichen Rechte. Das ist etwas zivil und möglicherweise sogar strafrechtlich rechtswidriges. Aber auch hier, die Firmen, die kümmern sich wenig ums Recht. Hauptsache ist den Leuten es zu verleiden. Und es ist absehbar, also wenn die Ankündigungen von Microsoft durchgesetzt werden, werden sie auch in Europa massiv mit Strafanzeigen jetzt dann gegen vor allem junge Leute vorgehen.
Schlussfrage von Andreas König. Wie wird sich das Urheberrecht in Zukunft entwickeln?
Es wird nach meiner Einschätzung so sein, dass hier Juristen wesentlich mehr Arbeit bekommen, wie General Motors vor 10 Jahren die Rechtsabteilung größten Umsatz machte. Vor anderen, so werden auch hier Rechtsabteilungen im Immaterialgüterrecht sehr gute, lukrative Prozesse führen. Und es wird dann irgendwann mal umkippen, aber vorläufig läuft es noch in die falsche Richtung. Der Frühkapitalismus war ein Warenkapitalismus. Wir sind heute bei einem Dienstleistungskapitalismus und wir kommen zu einem virtuellen Kapitalismus, der geistige Eigentümer anmaßt und letztlich auch unsere Gedanken okkupieren und materialisieren will. Das ist eine perverse Situation, aber die Tendenz geht in die Richtung. Das ist der Casino-Kapitalismus.